Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht des blauen Sofas.
Ja, herzlich willkommen auf der Frankfurter Buchmesse beim blauen Sofa. Ich bin begeistert. 10 Uhr morgen das erste Gespräch und die Reihen sind voll mit jungen Leuten. Aber wir sprechen ja auch über Pop. Heute auf dem blauen Sofa ein Gemeinschaftsprojekt von Dreisat, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und Bertelsmann. Ich freue mich, dass wir über Pop sprechen können. Pop, der in seinen Anfängen, als er erfunden wurde, weil er so neu, so frisch und so anders war, natürlich auch politisch war und der sich dann verspielt hat und dann zu diesem großen, glatten, glitzernden Ding wurde, wo man eigentlich die politische Auseinandersetzung nicht als allererstes vermutet hatte, was aber trotzdem politisch gewirkt hat. Und deswegen ist es folgerichtig, in Zeiten des Populismus auch Queren und Linien zu ziehen zwischen Pop und Populismus. Pop, und also der Mann, der das geschrieben hat, den müssen wir natürlich jetzt mal beklatschen, bitte, Jens Balzer.
Guten Morgen, danke.
Pop ist Populärmusik, also für die Massen gedacht. Populismus möchte gerne Massen verführen. Was sonst eint Pop und Populismus? Oder wieso gehören die auf einen Buchtitel?
Wie das so allgemein ist, der Buchtitel, das Buch handelt erstmal so von den Entwicklungen der letzten 2 Jahre, wo man versucht, darüber hinaus ein bisschen den Bogen so ins letzte Jahrzehnt zurückzuschlagen. Irgendwie aufgrund der Tatsache, Sie haben das schon erwähnt, dass so diese Verbindung zwischen der politischen Emanzipation und dem Pop, wie man sie so in den großen goldenen Zeiten, 60er, 70er Jahren, so Woodstock, Hippies etc. so gesehen hat, dass die irgendwie eben so zerfallen schienen. So Pop war anscheinend unpolitisch geworden. Und mir schien es aber so, dass der Eindruck eigentlich gar nicht so richtig stimmt, dass der Pop unpolitisch geworden ist, sondern dass er sich tatsächlich aufgeladen hat mit politischen Positionen, die man eher so aus der, sagen wir mal, linken, emanzipationsinteressierten politischen Ecke erstmal jetzt nicht so gut findet vielleicht. Und die man vielleicht eher auch so als zivilisatorischen Rückschritt bewerten könnte.
Beispiele?
Beispiele. Ich glaube, es hat irgendwie noch nie eine Popkultur gegeben, die so, sagen wir so, sexistisch und rassistisch ist, gerade auch in Mainstream-Bereichen, in Hitparaden-Bereichen. Der Ausgangspunkt für das Buch.
Da meinen Sie den Rap, ne? Natürlich. Rap,
ja, nicht nur. Also ich meine den Rap. Es gibt aber auch einen breiten Strang an, sagen wir mal, so deutsch-patriotischer, teilweise sehr, sehr aggressiv-patriotischer Musik, von Freiwild bis zu diesem sogenannten Volksrock'n'Roller Andreas Gabalier oder auch irgendwie sehr, ne, da müssen Sie mal vorsichtig, konservative politische Positionen mir dann irgendwie eingenommen werden. Und das alles mal so zusammenzufassen, das war die Aufgabe, die ich mir für das Buch gestellt habe. Der Ausgangspunkt ist, Sie haben gesagt, irgendwie Rap irgendwie war tatsächlich irgendwie der sogenannte Echo-Skandal, irgendwie beiden Rapper Kollega und Farid Bang Anfang 2018, wo ein Hip-Hop-Album trotz einer offensichtlich antisemitischen Zeile darauf irgendwie diesen Musikpreis Echo bekommen sollte und auch dann nach einigen Diskussionen auch bekam, woraufhin dann nach den Protesten gegen diese Vergabe der ganze Preis abgeschafft wurde. Und das war eigentlich so ein Punkt, wo eine breitere Öffentlichkeit, die sich sonst mit dem, was in dieser kleinen, sagen wir mal so, Filterblase Deutsch-Rap-Hip-Hop passiert, nicht damit beschäftigt hat, jetzt zum ersten Mal darauf aufmerksam wurde, was da eigentlich so los ist und was für Arten von Texten, was für Arten von Weltbildern da gepflegt werden. Da gab es eine lange Debatte, die dann aber auch gleich wieder verschwunden ist, nachdem der Echo dann eingestellt wurde. Also ich glaube, man muss irgendwie so ein Ziel dieses Buches ist es, zu versuchen zu zeigen, dass man auch, wenn man sich, sagen wir mal, für diese Art von Musik vielleicht nicht so interessiert, weil man eventuell auch schon irgendwie aus dem Alter raus ist, wo man Hip-Hop gerade insbesondere Deutschrap hört. Mag man nie zu alt sein, aber dass man sich auf alle Fälle irgendwie ansehen muss und anhören muss, was da passiert, weil es eine wahnsinnige gesellschaftliche Breitenwirkung hat.
Also eben, das ist ja, eigentlich würde man ja denken, Rap migrantisch geprägt, Aufsteigerfantasien, dass das am anderen Ende des Spektrums von Bands wie Böse Onkels, die früher mal erfolgreich waren, aber jetzt eben Freiwild oder Andreas Gabalier steht. Und normalerweise wird ja eigentlich, wenn man von Parallelen spricht, oft die 68er herangezogen und die Rechten mit ihren Tabubrüchen, Provokationen, eben, dass die Rechten sich dieser Provokationen bedienen. Sie machen eine ganz andere Unterteilung, bei der auf einmal Rapper und Rechte auf einer Seite stehen. Klang ja gerade schon an, ne? In diesem konservativen, sexistischen Weltbild. Was ich mich gefragt habe, wieso hat das Menschen so lange nicht gestört? Also weil in der Rap-Kritik hat das ja sowieso nicht gemacht, aber in der allgemeineren Popkritik wurde natürlich schon lange bemängelt, die Misogynie, der Antisemitismus wurde tatsächlich erst mit diesem Echo-Skandal wirklich offensichtlich. Dabei haben auch amerikanische Rap-Gruppen immer diese judenfeindlichen Klischees bedient. Ja. Wieso war das so lange den Kritikerinnen und Kritikern egal?
Naja, es war ihnen nicht egal. Ich habe das in dem Buch auch versucht zurückzuverfolgen, bis, sagen wir mal, Anfang der Nullerjahre, also bis so das, was man so heute mit dem Straßen- oder Gangster-Rap in Deutschland verbindet. Also das wurzelt ja dann in so bei so Künstlern wie also Bushido, war mit Sicherheit so der Erste, der das in Hitparaden gebracht hat. Und damals war das Label Agro Berlin. Es gab dann Debatten darum, gab es schon auch in den Nullerjahren um den groben Sexismus und vor allem auch die grobe Homophobie von Bushido und Konsorten. Das ist aber immer punktuell geblieben. Das war dann tatsächlich dann auch eher, es fand dann eher in feministischen Magazinen wie damals der Emma statt. Es ist aber nie wirklich irgendwie in den sozusagen zu einer breiten Feuilleton-Diskussion geraten. Stattdessen wurde dann irgendwie auch gerade so eine Figur wie Bushido dann irgendwie zum Integrationsbeauftragter, kriegte den Integrationsbambi und ein Praktikum im Bundestag spendiert. Also da war schon irgendwie eine, die Ignoranz gegenüber gerade so dem Sexismus ist in der Tat irgendwie frappant. So. Und da hat sich offensichtlich was geändert. Also gerade nach den MeToo-Debatten, die wir in den letzten Jahren hatten, ich meine, es ist offensichtlich, es gibt eine andere Sensibilität für sexistische und Gewaltfantasien, gerade im Rap einerseits. Andererseits war auch, wenn man sich jetzt die Hitparaden und die aktuellen Spotify-Charts zum Beispiel ansieht, ist quasi die Top 50 bestehen zu wesentlichen Teilen aus wahnsinnig sexistischen, homophoben und auch wirklich gewaltverherrlichenden Rap-Stücken. Dass man da klafft offensichtlich irgendwas auseinander in der Gesellschaft. Mhm. Also es gibt Diskurse, die halt immer verfeinerter und immer sensibler sind, gerade für Sexismus. Genau. Und auf der anderen Seite gibt es einen ganz breiten popkulturellen Diskurs, wo das irgendwie überhaupt keine Rolle spielt, wo es eigentlich immer noch krasser wird irgendwie. Und die Künstler, das sind fast ausschließlich Männer, ja, irgendwie immer versuchen sich dann noch irgendwie in Gewaltfantasien und Krassheiten zu überbieten. Und das ist auch eine These dieses Buches. Darin sehen wir in der Popkultur nochmal die Polarisierung, von der die gesamte Gesellschaft hier gerade...
Bevor wir dazu kommen, würde ich nochmal gerne auseinandernehmen. Also während Rap diese reaktionären Positionen ganz gut massenwirksam übersetzen kann, also nicht nur dadurch, dass sie erfolgreich sind in den Charts und dadurch, dass es viele Rapper und auch Rapperinnen gibt, die das befeuern, aber es gibt auch große Festivals, es gibt eine große Plattform, auf denen das quasi ausgelebt werden kann. Während die Rechten auch große Plattformen haben derzeit, aber nicht im Zusammenhang mit Popkultur. Also es gibt so ein paar Erscheinungen eben, die haben Sie genannt, Freiwild und Andreas Gabalier. Aber wieso schaffen es die Rechten denn nicht? Oder was sagt uns das, dass die Rechten es nicht schaffen? Also ich meine, es gibt auch rechte Festivals, aber das ist dann mal eins, ne? So, und da gibt es auch die Bands dazu, die so kannibalisieren oder versuchen zu adaptieren, was es an aktuellen Strömungen gibt. Aber das ist alles nicht so massenhaft, das ist nicht so groß. Und
woran wir hatten ja jetzt gerade, das, also nach dem Erscheinen des Buches, also jetzt in den letzten Monaten den Fall, dass wir jetzt tatsächlich zum ersten Mal einen bio-deutschen rechten Rapper Chris Ares hoch in den Amazon-Charts haben, der im Grunde das, also jetzt die, sagen wir mal, so Gewalt- und Vernichtungsfantasien, die vorher so von der migrantischen Seite gegen dann Schwule und Frauen dann irgendwie jetzt und wiederum von der bio-deutschen rechtsradikalen Seite wiederum gegen Migranten wendet. Also da scheint sich jetzt gerade auch irgendwie eine Aneignung auf das Hip-Hop durch neue Rechte zu vollziehen, die ist aber sehr mühsam, weil es hat auch irgendwie jetzt wirklich Jahre gedauert, bis das funktioniert hat, weil natürlich eigentlich Hip-Hop insbesondere Hip-Hop in den neurechten Kreisen natürlich als afroamerikanisch wurzelnde Musik erstmal jetzt ethnisch nicht rein genug war und nicht weiß genug war. Ne? Und das hat natürlich im prinzipiell alle Arten von rechter Subkultur das Problem, dass die dann immer mit sehr vielen Verboten operieren müssen, weil wenn man sich jetzt tatsächlich auf so eine rein deutsche, weiße, männliche, heterosexuell, schwul darf es ja auch nicht sein, heterosexuelle Tradition dann irgendwie fixiert, dann bleibt einfach auch nicht mehr viel übrig von Popmusik, mit dem man sich identifizieren könnte. Deswegen findet man auf der zugespitzten Seite der, sagen wir mal, neurechten Avantgarde, also der Identitären, findet man eigentlich keine, oder fand man bislang eigentlich keine musikalische Subkultur, die jetzt irgendwie größere Massen erreicht hätte. Auf der anderen Seite gibt es aber, wir haben schon darüber gesprochen, so Figuren wie Andreas Gabalier, der auch eine sehr starke Nähe zur FPÖ hatte und auch zum Strache, solange er noch irgendwie in Amt und Würden war, also dem auch durchaus als als, sagen wir mal, so eine musikalische Galionsfigur so des Rechtspopulismus in Österreich betrachten kann, der sich aber trotzdem immer einen Schritt ferngehalten hat davon, jetzt tatsächlich irgendwie zum Parteisänger der FPÖ zu werden. Der würde sich jetzt halt auch nicht damit identifizieren, genauso wie eine Band wie Freiwild sich jetzt auch niemals mit rechtspopulistischen Parteien identifizieren würde, ausdrücklich, sondern sich ja sogar im Gegenteil gegen die gegen Pegida und AfD und auch gegen Rassismus aller Art dann irgendwie so zumindest in ihren Manifesten auf Facebook verwartet. Also es gibt ja mir das auf der, wie auch immer, rechten Seite oder rechtspopulistischen Seite, das Pop geht es natürlich auch immer darum, und das verbindet sie dann auch mit der Rhetorik der rechtspopulistischen Politik, jetzt nicht zu eindeutig zu werden. Man versucht halt immer so Grenzen zu überschreiten, das, was die Rechten dann so Metapolitik nennen, also so das, die Grenzen des Sagbaren zu verschieben und immer noch irgendwie eine Provokation draufzulegen. Aber im Zweifelsfall will man eben auch nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dann ist es halt doch immer nur ein Spiel oder ein Missverständnis oder ein Arbeiten mit Zitaten und Codes irgendwie, so, man hat es nicht so gemeint irgendwie, und dieses, wir haben es aber eigentlich gar nicht so gemeint, verhindert natürlich auch, dass man sich bekennen kann zu einer ganz klaren politischen oder auch parteipolitischen Position.
Ja. Eine andere überraschende Koalition, will ich es mal nennen, gibt es nicht nur zwischen Rap und Rechts, sondern auch, wenn es darum geht, welche Künstlerinnen und Künstler welche kulturellen Einflüsse benutzen dürfen. Und dann liegen auf einmal Konzepte, also in Ihrem Buch von kultureller Aneignung, dem rechten Ethnopluralismus, die liegen dann sehr dicht beieinander. Können Sie das nochmal beschreiben, warum?
Das ist dann gewissermaßen die andere Seite dessen, was man so Identitätspolitik nennt. Wir haben einmal natürlich die rechte Identitätspolitik. Also die sagt, man muss irgendwie, wir müssen uns wieder auf unsere kulturellen Traditionen besinnen. Es muss alles wieder so sein wie in einem imaginären Deutschland, idyllischen, romantischen Deutschland der 50er Jahre oder besser noch irgendwie des 19. Jahrhunderts. Wir haben auf der anderen Seite dann aber auch eine Position, die sagt, gerade das, was, sagen wir mal, im, wie auch immer, emanzipatorischen Pop passiert oder im kosmopolitischen Pop, wenn man so will, also in jenen strengen Popmusik, die sich halt nicht um kulturelle Grenzen scheren, sondern so, die eher so eklektisch und globalisiert wie möglich sind. Da gibt es ja auch vieles, also auch gerade in Hitparaden irgendwie doch auch viele Beispiele, starke Aneignung von lateinamerikanischer Musik gerade oder gerade so im Bereich der elektronischen Musik, Techno-DJs und Produzentinnen, die mit ganz vielen verschiedenen Samples aus allen möglichen Winkeln der Welt dann arbeiten. Und dann gibt es eben auch so eine linke identitätspolitische Position, die sagen, so, man darf sich jetzt aber, wenn man mit diesem oder jenem ethnischen oder kulturellen Hintergrund diese oder jene ethnischen, kulturellen Zitate aus anderen kulturellen Traditionen nicht aneignen, weil es ist dann Cultural Appropriation, also kulturelle Aneignung im Sinne von Ausbeutung von Kulturen, die im Zweifelsfall nicht einem selber gehören oder über die man sich als privilegierter weißer Künstler oder weiße Künstlerin dann irgendwie in ausbeutender Weise erhebt. Und das ist irgendwie in
also
einer...
Kim Kardashian darf nicht dunkleres Make-up benutzen.
Also man darf das nicht, weil es eine andere Kultur ist. Das ist letztlich dann doch identisch mit dem, was auf der rechtspopulistischen Seite oder auf der neurechten Seite mit der Substanzierung von Kulturbegriffen und der Verhärtung von Kulturbegriffen passiert. Also Kultur ist immer das, was schon da ist und was so bleiben muss und was man nur unter bestimmten Bedingungen benutzen darf und sich aneignen darf, wenn man nämlich dazugehört. Und wenn nicht dazugehört, darf es nicht. Es ist keinerlei Begriff mehr von einer davon da, dass Kultur immer ist, etwas ist, das sich verändert und das wird und das sich transformiert. Und das ja eigentlich auch nur durch, es würde überhaupt keine Popmusik geben ohne kulturelle Aneignung. Das ist völlig undenkbar.
Zum Schluss vielleicht noch, das beschreiben Sie auch am Ende Ihres Buches, also Popkritik muss kritisieren, aber was für ein Ideal musst du denn die Popkritik, also was ist denn der Maßstab, anhand dessen die Popkritik kritisieren muss?
Ja, natürlich war Pop auch immer ein Schutzraum, wo Sachen passieren konnten, die im Rest der Gesellschaft irgendwie vielleicht nicht geduldet sind und nicht passieren können. Also klassisches Beispiel in der Disco-Kultur der 70er Jahre, als es so entstand, war völlig klar, dass das waren Räume, in denen in New York möglich war, was sonst nirgendwo möglich war, nämlich dass Männer Männer küssen, Frauen Frauen küssen und dass weiße und farbige Menschen befreit irgendwie ohne rassistische Ausgrenzung zusammen zu Musik tanzen können. Pop, finde ich, hat immer so im Idealfall so einen Gedanken von Solidarität und davon, dass man Dinge machen kann, die in der Gesellschaft verboten sind. Das ist das, glaube ich, dass jemand emanzipatorische Ideal. Und das kann man durchaus noch mal hochhalten, wenn man es jetzt mit einer Popkultur zu tun hat, wo es eigentlich in wesentlichen Teilen irgendwie nur um Ausgrenzung, um Kampf, irgendwie um Diskriminierung geht, irgendwie um Künstler, die halt keine andere Botschaft haben, als zu sagen, so, ich bin aber geiler, reicher und habe die geileren Chicks irgendwie als du. Also da geht es ja tatsächlich um Kampf. Das ist das genaue Gegenmodell zu einer Popkultur, die sagen würde, uns geht es nicht um Kampf, uns geht es um Solidarität. Uns geht es darum, dass wir irgendwie gemeinsam uns vielleicht irgendwie, und wenn wir jetzt nicht gemeinsam die Verhältnisse ändern können, aber dass wir für uns zumindest im Pop gemeinsam Verhältnisse schaffen, in denen das Leben mehr Spaß macht und befreiter ist irgendwie als im Rest der Gesellschaft, anstatt irgendwie so den Kampf und den Stress der Gesellschaft einfach eins zu eins abzubilden in die Popkultur, wie das gegenwärtig passiert.
Vielen Dank.
Das Wort zum Sonntag. Danke.
Vielen Dank, Jens Balzer. Pop und Populismus, Ihr Applaus.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Herzlich willkommen hier am blauen Sofa und auf dem blauen Sofa, Andreas Pflüger. Und wenn ich in die Runde gucke, es sind viele da, aber es müssten noch mehr da sein, wenn dieses Buch im Kino laufen würde. Dann hätten Sie nämlich lange Schlangen an der Kasse. Wir reden auch gleich über die Aufmachung dieses Buches, geblendet. Für Sie erstmal nur ein gelbes Buch mit Braille, also Blindenschrift hier, geblendet. Aber Sie sehen wahrscheinlich auch von hinten, das ist nicht einfach nur, hat nicht nur einfach weiße Seiten. Der Autor selber hat dieses Buch gesetzt und auch dafür gesorgt, dass es etwas besonders aussieht. Und es ist ein besonderes Buch, weil ich ehrlich gesagt mich nicht erinnern kann, in den letzten, eigentlich seit seinem zweiten Band, nämlich der dritte Teil einer Trilogie, seit dem zweiten Band einen Krimi oder Thriller gelesen zu haben, den ich ähnlich gut und spannend fand. Ich weiß gar nicht so genau, wo wir am besten anfangen, weil das ist ja immer etwas schwierig mit einer Trilogie. Das ist der dritte Band. Fangen wir mal vorne an. Erstens bei der Hauptperson und zweitens bei der Frage, haben Sie das eigentlich von Anfang an geplant?
Es war mir von Anfang an klar, dass es eine Trilogie werden wird.
Gab es dafür einen Grund?
Ich hatte mir immer vorgenommen, eine Figur ins Leben zu rufen, die möglicherweise süchtig machen kann, aber dann aufzuhören, wenn alle sagen, oh. Also ich wollte nicht damit aufhören, wenn die Leute sagen, ja mein Gott, Pflüger hat wieder einen neuen Jenny Aaron-Thriller geschrieben. Diese Geschichte dieser Frau ist auch in drei Büchern erzählt. Sie wird zu einem befriedigenden Ende gebracht.
Das ist also die Hauptfigur, der rote Faden durch die drei Bücher Jenny Aaron. Was ist das für eine Frau?
Sie ist eine Polizistin in einer Spezialeinheit, die Abteilung heißt bei mir. Sie ist sehr groß für eine Frau, etwa 1,80, hat Sommersprossen, hat besondere physische Fähigkeiten, obwohl sie blind ist. Sie mag Max Frisch und Pastrami-Sandwiches. Sie
ist gut in Kampfsport.
Ja, liebt Harley-Davidson-Motorräder. Und
wie der Autor.
Wie der Autor und findet, dass der menschliche Dünkel die schlechteste Charaktereigenschaft ist. Das sind alles Eigenschaften, die sich mit mir treffen, auf eine für mich rätselhafte Weise. Ich finde das großartig, denn ich habe ja 5 Jahre mit dieser blinden Frau gelebt. Und es ist ja das Geheimnis jeder guten Beziehung, dass man Gemeinsamkeiten miteinander hat. Und die haben wir.
Wir haben uns schon mal an der Stelle drüber unterhalten, wie das mit der Entstehung von solchen Figuren ist. Ich habe immer gedacht, man überlegt sich, wer so eine Figur ist, erfindet eine Backstory, einen Plot. Sie haben ja auch Drehbücher geschrieben, also Tatort zum Beispiel, hat irgendwie so die grobe Skizze, wohin es geht. Bei Ihnen ist das anders. Die Figuren entstehen und dann kommen die und reden mit Ihnen und machen auf einmal Dinge mit Ihnen, die Sie selber ins Schleudern bringen.
Ja, es ist ein sehr gutes Beispiel, ist, dass ich mit dem ersten Roman der Trilogie endgültig schon auf Seite 150 etwa war, als Jenny Aaron mir anvertraut hat, dass sie dem Bushido folgt, dem Ehrenkodex der Samurai.
Ja, ein bisschen Lesearbeit dann erstmal.
Ja, also ich habe sehr geflucht, weil ich darüber so gut wie nichts wusste und dachte, diese Frau macht Arbeit. ich glaube, sie hat so etwas zu mir gesagt wie, du Muschi hast mich erfunden, jetzt musst du da durch. Und dann habe ich erstmal mich in diesen Bushido hineingelesen, habe dann in die ersten 150 Seiten hineingebracht in das Buch. Und jetzt am Ende ist es natürlich ein ganz wesentliches Element dieser Bücher. Also das sind Dinge, die mich als Autor selbst überraschen. Finde ich ohnehin, das ist das Schönste, als Autor von seinen eigenen Büchern überrascht zu werden.
Ich muss da nochmal nachfragen. Ist das tatsächlich so, dass Sie Stimmen hören? Also das ist tatsächlich wie innerer Dialog, ja?
Ja. Autoren denken, glaube ich, beim Schreiben viel weniger nach, als Leser gerne glauben würden. Schreiben, jedenfalls so wie ich es kenne, ist ein halb bewusster, halb unbewusster Zustand, in dem man vieles einfach macht, ohne in diesem Moment genau zu wissen, warum und wo führt das hin. Es kann passieren, dass ich mal auf die Uhr schaue an meinem Schreibtisch und frage mich, wo die letzten 4 Stunden geblieben sind. Ich weiß das gar nicht. Ich schaue dann auf meinen Bildschirm. Ich sehe, ich habe 2 Seiten geschrieben, offenkundig. Insofern ist Schreiben ein Prozess, bei dem man eigentlich permanent als Entdecker in unerforschtem Land unterwegs ist, ohne schon das Ziel zu kennen und ohne zu wissen, wo man denn nun und möglicherweise auch wann ankommen wird.
Wenn einen die Figuren so begleiten, dann ist es ja schwer, sie auf einmal wieder abzuschaffen. Das ist was, was meiner Ansicht nach ihr drittes Buch so toll macht, einer der vielen Aspekte, die Härte ihren Figuren gegenüber. Da springen ja etliche Figuren über die Klinge. Und ich habe mir überlegt, Mensch, die sind jetzt eine ganze Zeit lang dabei. Offensichtlich ist das ja so, die sprechen mit dem. Und dann entschließt er sich dazu, die einfach über die Klinge springen zu lassen.
Ja.
Es klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, eine Figur buchstäblich wegzumachen.
Das ist einfach schrecklich. Ich habe am Schreibtisch gesessen, habe geweint. Das ist furchtbar, sich von Figuren, von Menschen zu verabschieden, die für einen über einen langen Zeitraum so real gewesen sind. Aber das muss ja auch sein. Ich kann doch keine Bücher schreiben, in denen eben alles gut wird. Vielleicht könnte ich sie schreiben, aber ich würde sie selbst nicht lesen wollen.
Also wie gesagt, das ist eine der Dinge, die mir so gefallen haben in dem Buch, die Härte, sowohl in den Figuren gegenüber, als auch der Sache gegenüber. Und da wird ja nicht gekleckert, da wird geklotzt. Ein Teil spielt am Ende auf einem großen amerikanischen Flugzeugträger.
Größte Flugzeugträger der Welt.
Der Welt, ja. Gut recherchiert. Man fragt sich, okay, dieses Buch schreit nach Verfilmung. Was machen die mit dem scheiß Flugzeugträger, wenn die das Ding verfilmen wollen? Weil das wird sehr teuer, sowohl als Animation als auch als realer Flugzeugträger.
Mit der Verfilmung ist es so, ich habe ja hier auf diesem Sofa vor 3 Jahren gesessen mit Endgültig, mit dem ersten Roman. Und damals bin ich schon gefragt worden nach den Filmrechten. Und habe damals gesagt, ich habe 27 Anfragen für Filmrechte. Das war so, und zwar schon zum Zeitpunkt des Erscheinens des Romanes. Und dazu sind im Laufe der Zeit viele mehr dazugekommen. Aber ich habe die Filmrechte bis heute noch nicht vergeben, weil ich ganz genau weiß, was alles verkehrt gemacht werden kann, wenn man es nicht gut macht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, 80-90% der Kraft dieser Romane entstehen aus der Sprache und auch aus diesem kognitiven System meiner Heldin, das sehr speziell ist.
Sehr speziell.
Das kognitive System einer blinden Frau. Und da warte ich noch immer geduldig auf den Tag, an dem mir zum ersten Mal ein Regisseur gegenüber sitzt, der mir eine glaubhafte Vision dafür entwickelt, wie er das auf die Leinwand oder in Form einer Serie auf den Bildschirm bringen kann. Und dieser Mensch ist mir bis heute noch nicht begegnet. Ich muss auch sagen, dass ich vielleicht in 5 Jahren, wenn wir mit einem anderen Buch von mir hier wieder sitzen würden und Sie fragen mich nochmal beiläufig nach Jenny Aaron und ich sage, es ist nicht verfilmt worden, dann ist es möglicherweise auch etwas Schönes, denn der Gedanke, dass es nicht verfilmt wird, beinhaltet ja, dass jeder diese Figur so im Kopf behält, wie er sie beim Lesen gesehen hat. Und das würde mir ehrlich gesagt auch gefallen, abgesehen von dem Geld, das die Verfilmung mit sich brächte. Das nehme ich gern, aber sollte ein Regisseur hier sein, der ein ganz tolles Konzept hat, soll er mich ansprechen. Ich habe ihn noch nicht getroffen.
Was wirklich auffällt bei Ihren 3 Romanen, 3 Krimis, ist, Sie haben es gerade selber angesprochen, die Sprache. der literarische Stil. Es gibt ja, wenn man mit Kollegen redet und Kolleginnen, gibt es ja viele, die machen Unterschied zwischen Krimi und Literatur.
Ja, die liebe ich.
Ja, ja. Da dachte ich mir. Ich ahne, dass Sie diese Unterscheidung so nicht akzeptieren und auch so nicht machen.
Ich verstehe das gar nicht. Ich schreibe Romane. In meinen Romanen kommen Menschen zu Tode. Aber es sind dennoch Romane, die dasselbe leisten müssen wie jeder Roman in jedem anderen Genre. Ich beschäftige mich in meinen Büchern mit den Themen, mit den großen Themen, mit Schuld, mit Demut, mit Rache, mit Liebe, mit Freundschaft, mit Vergebung. Und philosophiere darüber in den Büchern. Ich mag das auch selber gar nicht, wenn ich als Krimi-Autor bezeichnet werde. Ich finde, das ist schon irgendwie, es hat schon was leicht Abwertendes.
Ich will mich immer raus und sage Thriller. Das ist so irgendwie auf der Kante.
Das ist mir dann schon lieber.
Ja. Da weiß man nicht so genau.
Ja, das ist mir dann schon lieber. Aber ich möchte als Romanautor wahrgenommen werden mit dem, was ich mache. Und es gibt Kritiker, die in diese Richtung gehen. Und es gibt welche, die packen mich in eine Schublade.
Vielleicht, weil wir jetzt über die Sprache gesprochen haben, vielleicht hören wir einfach mal ein Stück. Es gab ein paar Stellen zur Auswahl. Ich habe mir eine gewünscht, die ein bisschen leichter ist, etwas weniger Action hat, aber sehr, wie ich finde, sehr witzig ist. Ich
muss dazu fügen, dass Gerz Kobel in seiner unergründlichen Weisheit mir vorhin, kurz vor der Sendung, diese Stelle genannt hat. Ich habe diese Stelle noch nie gelesen. In einer Lesung sollte ich das nicht wirklich gut machen, müssen Sie das verzeihen. Der Gong ruft zur Teezeremonie. Beim fünften Schlag ist sie auf der Stufe, streift die Schuhe ab und betritt den Raum, in dem sich schon 10 andere versammelt haben. Für Aaron wird stets der gleiche Platz freigehalten, keiner muss ihr helfen. Sie nimmt die Caesar-Position ein, kniet auf den Fersen, drückt den Spann auf den Boden und hält den Rücken kerzengerade. Sie spürt die Unruhe ihres linken Nebenmannes. Kaum eine Minute, nachdem er sich hingehockt hat, tun ihm bereits seine Schienbeine weh. So war es auch bei ihr damals. Das Gemurmel verebbt, als Meister Quichot beginnt, die Teeutensilien mit einem Seidentuch zu reinigen. Aaron versenkt sich ganz in die wenigen Geräusche. Sie hört, wie Quichot Wasser zum Kochen bringt, das Matcha-Pulver mit dem Bambusbesen verquirlt, den Tee aufbrüht. Er reicht dem Ersten die Schale. Einige seufzen enttäuscht. Sie wissen, dass diese Ehre nur demjenigen zuteil wird, der gut gekämpft hat. Auf ein Schlürfen folgt ein Kommentar, ehe die Schale abgewischt und weitergereicht wird. Quichot nennt die jungen Männer Kodomo, Kinder. Sie sind auf der Schuhstufe, weniger als ein Schüler. Ihre Artigkeiten sind wie diese. Der Tee ist vorzüglich. Nie habe ich einen köstlicheren Tee getrunken. Ich möchte den Tee von morgens bis abends genießen. Zum Schluss nimmt Aaron die Schale entgegen. Sie sagt: Die Kunst des Tees ist, Wasser zu kochen, Tee aufzubrühen und zu trinken. Quichot grunzt zustimmend. Aaron fühlt die Blicke und fragt sich, ob Entgeisterung darin steht, Neid, Wut. Sie riecht Olivenpaste und Salami, was ihr verrät, dass der Kodomo rechts neben ihr wieder heimlich in der Stadt war. Der Geruch ist sehr fein, sie vermutet, dass er Quichot verborgen bleibt. Doch ihr Meister sagt, man kann Weisheit finden, im Wogen des Bambus, im Blütenstaub einer Anemone, im Lächeln eines Kindes, ja sogar im Stich eines Moskitos. Aber nie fand jemand Erleuchtung bei Pizza Hut.
Die Stelle zeigt sehr viel, zum Beispiel, wie über den Geruchssinn im Schreiben Erfahrungen vermittelt werden. Ja. Das muss man ja ständig beim Schreiben auf dem Radar haben, so zu denken.
Ja, man wird, wenn man eine blinde Hauptfigur hat und fast ausschließlich aus ihrer Perspektive erzählt, wird man natürlich im Laufe der Zeit hospitalisiert. Ne? Also ich merke schon selber bei mir, dass ich bin eigentlich ein visueller Typ, aber ich stelle schon fest, dass ich in diesen Jahren angefangen habe, mich stärker über meine anderen Sinne zu orientieren.
Haben Sie mal so Sachen gemacht, wie zum Beispiel wirklich in der Wohnung mit verbundenen Augen rumzulaufen?
Das habe ich nicht gemacht, weil ich bezweifle, ob das in irgendeiner Weise mir oder jemand anderem einen Eindruck davon vermitteln könnte, was es bedeutet, blind zu sein. Wenn Sie erblinden, brechen Ihnen mit einem Schlag 80% Ihres kognitiven Systems weg. So stark werden wir durch die Augen dominiert. Und als blinder oder als erblindeter Mensch haben Sie eine Behinderung, die so umfassend ist und jeden auch nur kleinsten Aspekt Ihres Lebens dominiert, kaum zu vergleichen mit irgendeiner anderen Behinderung, dass es mir nicht möglich wäre, nur durch ein Verbinden meiner Augen ansatzweise zu verstehen, was das bedeutet. Das kann ich nur lernen, indem ich mit vielen blinden Menschen spreche, was ich getan habe über die Jahre.
Und mit jemandem, Professor Sabel, dessen Spezialität es ja ist, bestimmte Formen von Blindheit heilen zu können. Also ein Neurophysiologe, mit dem Sie seit vielen, also befreundet sind inzwischen, seit vielen Jahren in Verbindung stehen und der für die Entstehung des Romans auch maßgeblich mit eine Rolle gespielt hat.
Das war natürlich ein wahnsinniger Glücksfall für mich, dass dieser Mann sich interessiert hat für meine Arbeit und es als Fachberater begleiten wollte. Er hat am MIT und in Harvard gelehrt, in Princeton war er. Er ist der weltweit führende Experte zum Thema Seherholung und daraus hat sich eine ganz intensive Arbeitsbeziehung entwickelt. Er hat meine Romane um Jenny Aron gegengelesen, er hat jeden Satz gelesen, er hat mir sehr viele Anregungen geliefert. Ich bin zu ihm in sein Institut nach Magdeburg, wo er tatsächlich eine Therapie durchführt, die erblindeten Menschen einen Teil ihrer Sehleistung wieder unter Umständen zurückgeben kann. Das müssen bestimmte Parameter gegeben sein. Und ich habe selbst alle Durchläufe dort absolviert, die ein Patient auch bei ihm macht. Also von der Aufnahme über alle Tests, die gemacht werden, über Elektrostimulation, die bei mir durchgeführt worden ist.
Unangenehm?
Überhaupt nicht. Also man bekommt Elektroden auf die Stirn und hier auch an den Augen. Und dann werden extrem schwache Stromstöße, 0,00005 Ampere entlang der Sehnerven in das Gehirn geschickt. Die Zellen werden zu synchronem Feuern gebracht und dadurch werden Verbindungswege, unser Gehirn ist ja ein Netzwerk, das ist der Schlüssel zu Seherholung und auch zu Sehverlust, dadurch können Verbindungswege im Gehirn wiederhergestellt werden, die vorher brachgelegen haben oder nicht aktiv waren.
Weil bei Erblindung der visuelle Kortex, also die Nervenzellen, die mitten im visuellen Kortex sind, sagen, okay, wir existieren, aber haben im Moment nicht so viel zu tun. Wir schließen uns mal dem Riechsystem oder dem Tastsinn an und die holt er quasi wieder zurück in den visuellen Kortex.
Ja, das ist ja das wirklich Faszinierende. Also unser Gehirn genießt den Segen der sogenannten Neuroplastizität. Also das Gehirn ist in der Lage, sich zu reorganisieren, zum Beispiel nach einem Sehverlust. Und das führt dazu, dass eben Hirnareale, die bis dato mit Sehen beschäftigt waren, und das sind große Teile unseres Gehirns, denn 50% des Kortex sind nur mit visuellen Eindrücken beschäftigt, und dass diese Hirnareale umfunktioniert werden von anderen daneben liegenden Arealen, also der auditive Kortex, Hören, sensomotorische Kortex, das Fühlen und so weiter, die blinden Menschen nun für diese Sinne mehr Hirnzellen zur Verfügung haben als unser eins. Und das ist letztendlich der Grund, weshalb ein blinder Mensch besser riecht, hört, schmeckt oder tastet als ein Sehender. Die haben mehr Hirnzellen dafür als wir.
Und Jenny Aron ist so konstruiert, dass der Schuss, den sie im ersten Teil abbekommt, immerhin die Möglichkeit lässt, unter Umständen im dritten Band geheilt zu werden.
Wir haben ein regelrechtes Design entwickelt für diese Schussverletzung, weil ich von Anfang an damit spielen wollte mit der Frage und auch selber herausfinden wollte, was die Antwort sein könnte auf die Frage, wird sie möglicherweise wieder sehen am Ende der Trilogie.
Waren Sie sich beim Schreiben nicht sicher?
Nein. Ich war mir noch, als ich 50 Seiten vor Ende dieses Romanes war, wusste ich es noch nicht. Ich bin ja,
wir spoilern das auch nicht.
Ich bin ja bei Surkamp und deswegen darf ich ja ein sehr schönes Zitat eines früheren Surkamp-Kollegen bringen, Martin Walser, der gesagt hat, ein guter Roman schreibt sein Ende selbst. Und das ist auch meine Überzeugung. Und insofern wusste ich das nicht, aber wir haben diese Verletzung so entwickelt, dass es theoretisch möglich sein konnte.
Also ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Wenn Sie zu Hause Kino erleben wollen, ja, Sense Around mit viel Hören sozusagen, großer Spannung, kaufen Sie sich die 3. Das ist der letzte, geblendet. Mir hat es wahnsinnigen Spaß gemacht, ein unglaublich spannendes Buch, super gut geschrieben, einige sehr witzige Szenen, Riesen-Kampfsport-Szenen, Riesen-Action. Ich darf es ja sagen, wir sind ja unter uns, für mich der beste Krimi.
Danke.
Merci.
Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen und herzlich willkommen auch für Judith Kuckert.
Hallo.
Judith Kuckert, Ihr neues Buch heißt Kein Sturm, nur Wetter und erzählt von einer 54-jährigen Frau und ihren Liebesbeziehungen. Und wenn ich es mir so recht überlege, dann erzählen Sie eigentlich immer von der Liebe, in all Ihren Prosabüchern jedenfalls. Ich glaube auch in einigen Büchern, die sonst erschienen sind, in einigen Hörspielen, in einigen Tanzbearbeitungen. Sie sind selbst auch Tänzerin gewesen. Sie haben eine eigene Gruppe gehabt. Und die Prosabücher, an die ich zunächst gedacht habe, die heißen Wünsche, die heißen Kaiserstraße, Lenas Liebe, der Bibliothekar. Immer ist die Sehnsucht nach der Liebe, manchmal auch die Liebe selbst, oft als verzehrende Leidenschaft dabei. Warum kommen Sie von der Liebe denn gar nicht los?
Ich glaube, da bin ich nicht so alleine auf der Welt, ne? Also das ist... Ich komme ja aus einer ganz kleinen Stadt am Rand vom Ruhrgebiet und da gab es eine Bibliothek, die mit dem roten Fußbelag war für die Kinder, die mit dem grünen war für die Erwachsenen. Und eines Tages wollte ich wechseln. Ich wollte von dem einen Fußbodenbelag zu dem anderen wechseln. Bin an der Dame vorbeigegangen, die darauf aufpasste, dass man nicht zu jung war, wenn man zu den Erwachsenenbüchern kam. Und dann hat sie gesagt, was willst du denn ungefähr so haben? Was schwebt dir denn so vor? Und dann habe ich gesagt, was mit Liebe drin? Und dann hat sie gesagt, naja, du bist doch wahrscheinlich erst 13. Und dann habe ich gesagt, alle anderen Bücher sind langweilig. Ich glaube, das war eine frühe Prägung, die ich nicht mehr loswerde.
Sehr schön. Und ja. Die haben Sie auch sehr, muss ich sagen, sehr nachhaltig und auch sehr unterhaltsam und sehr faszinierend verfolgt, diese Prägung. Jedenfalls in den Büchern, das kann ich ja nur beurteilen als Leser. Ihr neuer Roman beginnt mit einer Zufallsbekanntschaft einer einsamen Frau im Alter von 54 Jahren,
ja,
etwas jünger als ihr beide. Sie sitzt auf dem Flughafen Tegel am Tisch, ihr Gegenüber ist 36, heißt Robert Sturm und er fliegt nach dem kurzen Gespräch nach Sibirien weg. Die Frau bleibt also zurück und denkt an die Geschichte vom fliegenden Robert, das hat mich sehr animiert, noch mal nachzugucken an den Strubelpeter.
Ja.
Der fliegende Robert, der mit dem Schirm weggerissen wird.
Und der Hut fliegt voran.
Der Hut fliegt voran.
Ja.
Ich habe das Gefühl, der ist ja nicht der Einzige, der weggerissen wird von dem Sturm, dieser Robert, denn auch sie wird ja weggerissen, glaube ich, ne? Von diesem festen Stand. Die nächsten Tage jedenfalls, bis Robert wiederkommt, gerät sie auch selbst in einen Sturm von vielen Dingen.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, weil die Frau schon 54 ist, da ist man ja nicht mehr so wahnsinnig jung. Und die Geschichte spielt ja innerhalb einer Woche. Also sie lernt ihn am Flughafen Tegel kennen und wartet eigentlich die ganze Woche darauf, dass er dann aus Sibirien wieder zurückkommt und ist dann auch da, wenn er wieder zurückkommt. Und das ist ja auch eigentlich immer so eine emotionale, also wenn so eine Verliebtheit sich ankündigt, ist es ja so ähnlich, wie wenn ein Roman sich ankündigt. Dann wird man diesen Moment nicht mehr los und alles andere, was man sonst auch kennt, was eigentlich Alltag ist und was vertraut ist, kriegt nochmal einen anderen Geschmack und eine andere Farbe und eine andere Intensität. Und deswegen erlebt sie in dieser einen Woche im Grunde das, was sonst an Liebesgeschichten gewesen ist, auch nochmal. Es ist wie so ein, als würde diese neue Liebe, die nicht richtig stattfindet, sie zu diesen Lokalterminen oder zu diesen Tatorten der alten Liebe führen, ne?
Ja, es öffnet sich ein großer Projektionsraum, ein großer Erinnerungsraum. Ja. Und Sie nutzen dafür, es sind 3 Beziehungen, die Sie sich vor allen Dingen erinnert, oder 2 Beziehungen, die Sie sich erinnert, und die dritte wird ja ausfantasiert.
Ja.
Und da nehmen Sie sozusagen, Sie nähern sich im Dreischritt und Sie nehmen so etwas wie so eine Wünschelroute von Zahlen. Das ist sehr interessant. Man denkt an Nanu, also Zahlenmagie. Mit 18 hat sie einen 36-Jährigen geliebt. Viktor, mit 36 hat sie einen gleichaltrigen Johann geliebt. Und mit 54 sehnt sie sich eben nach dem Mann in Sibirien, dem 36-jährigen Robert, der nichts von seinem Glück weiß, weswegen ja nun die Projektionen ins Kraut schießen können. Und mit dem wird es dann aber nichts mehr, glaube ich, wollen wir nicht verraten, aber das darf man, glaube ich...
Ach, das wissen wir nicht. Also Bücher, Geschichten sind ja nicht zu Ende, wenn die Bücher zu Ende sind.
Das stimmt.
Oder?
Okay. Aber der Roman endet jedenfalls. Ja. Also mehr müssen wir auch gar nicht verraten. Aber 18, 36, 54, das ist eine richtige Perlenkette. Was hat Sie gereizt daran, diese Kette zu spannen und den Roman daran aufzuspannen?
Also ich glaube, wenn man jetzt eine flapsige Antwort geben würde, ist es ja bei Männern auch oft so, dass die Frauen im gleichen Alter bleiben und die Männer werden immer älter. Das wäre jetzt der emanzipatorische Aspekt. Der stimmt aber bei dem Buch nicht so ganz. Es hat mehr was damit zu tun, dass für mich, ich weiß nicht warum, dass Zahlen was mit Erzählen zu tun haben. Also ich habe ganz oft, wenn ich Sachen im Leben angucke oder auch im Leben von Freunden und Freundinnen, dass es Koinzidenzien gibt und wo die Daten zusammenpassen und wo das Datum ganz viel am 13. März und wie kommt das? Also das klingt jetzt hier so ein bisschen wie so eine persönliche Kabbala, aber eben ich glaube, das ist dieser magische Moment, dass Zahlen mit Erzählen zu tun haben. Und dadurch kann man Erzählen auch eigentlich ein bisschen zähmen.
Das ist dann auch ein Lebensbilanzroman, muss man sagen, weil die Frau ja unter anderem auf zwei Beziehungen, die nicht immer glücklich waren, obwohl sie hier einging und deswegen waren sie zunächst einmal glücklich, zurückblickt. Und da sind auch nicht nur die Vielfachen von 18 zwischen den beiden Partnern ungewöhnlich, sondern auch das, was sie dort erlebt hat mit diesen Männern. Der Roman ist auch in 7 Tage eingeteilt. Also es geht weiter mit ihrer Zahlenbegeisterung.
Ja.
Und zwar von Sonntag bis Sonnabend. Das ist natürlich eine Arbeitswoche eigentlich und danach ruht dann die Erzählerin, muss man sagen. Am Sonntag lernt sie ihn kennen, am Sonnabend kehrt er wieder. Ist denn diese Erinnerung, ich habe überlegt, ob es eigentlich nur eine Sehnsucht ist, weil diese Beziehungen dann irgendwann auch als sehr ungenügend erinnert werden, die Beziehungen mit den ersten beiden Männern, ob das nur eine Sehnsucht ist, die sich jetzt bündelt im dritten Mann oder ob das 3 gleichgewichtige Geschichten sind, die sie nacheinander erlebt hat.
Ich glaube, es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man die Geschichten anguckt. Also, dass die Geschichte mit Robert, mit dem Jüngsten jetzt, also der auch 36 ist, aber mit dem im Verhältnis zu ihr jüngsten Mann, dass das eine gleichwertige ist, wird sich erst zeigen. Und das ist ja so, dass komischerweise die Inszenierung, die sie da betreibt, weil sie hat den Mann ja nicht bei sich zu Hause und es ist keine Beziehung und nichts, dass die Inszenierung, die sie in dieser einen Woche immer gemessen auch an dem, was die Erinnerungen an die anderen Männer sind und wo sie ja irgendwann auch zu dieser Erkenntnis kommt, wir sind, was wir vergessen haben. Also wie viel hat das Auftreten dieses Roberts in ihrem Leben, dieses zufällige Auftreten mit dem zu tun, was sie eigentlich vergessen hat? Und vielleicht berührt er ja noch nicht mal so sehr ihre Erinnerungen, sondern ihr Vergessen. Und das liegt ja noch viel, viel tiefer.
Diese Erinnerungsthematik und diese Vergessensthematik vielleicht noch mehr als die Erinnerungsthematik spielt eine große Rolle. Ich wollte vorher noch fragen nach diesen Szenen. Sie erzählen ja in starken Szenen, meist kurze Szenen. Und das sind Szenen, die dann durchaus auch gemischt sind. Es ist wirklich chronologisch erzählt. Es gibt Szenen aus der Kindheit, von der besten Freundin Nina, dann eben vom ersten und vom zweiten Mann, von Viktor und von Johann, von der Einsamkeit mit und neben dem Mann, von Einsamkeit ohne Mann. Es gibt ja alles. Da wird auch alles durchgespielt, scheint mir. Auch vom Leben als 54-Jähriger ohne Kinder, von einer promovierten, klugen Ärztin, die sie ja ist, die aber nicht als Ärztin arbeitet, weil sie Angst vor Patienten hat. Was eine sehr hinderliche Sache, glaube ich, ist für jemanden, der durchaus jemanden behandeln könnte. Und diese kurzen Szenen, die springen ja vor und zurück. Es ist ja nicht chronologisch, sondern es ist achronologisch erzählt. Man ist aber nie verwirrt. Das finde ich sehr schön. Man weiß immer, wo man ist. Man kann die Männer auch sehr gut unterscheiden. Natürlich Kinderszenen sowieso. Warum erzählen sie nicht chronologisch? Wäre es nicht viel einfacher gewesen?
Das erinnert mich irgendwie an meinen ersten Roman, den ich gehabt habe. Da hat mein Lektor auch, der hat es noch schärfer formuliert. Der hat gesagt, Frau Kuckert, Sie können doch erzählen. Erzählen Sie doch mal vernünftig.
Das habe ich nicht gefragt.
Nee, aber ich glaube, das ist das mit der Chronologie. Ne? Weil ich einfach denke, dass so wie wir Menschen gemacht sind mit unseren Gehirnen und mit unserem Gefühlsleben, dass ständig wenn ich das eine denke, sofort das andere da rein, mir reingrätscht. Also wenn ich jetzt hier auf dieser Ebene denke, oh ja, ich sitze jetzt auf dem blauen Sofa, denke ich aber daran, genau, die Farbe Blau kommt in einem Hitchcock-Film vor und das ist aber dann tödlich gewesen, sich mit so viel Blau zu beschäftigen. Und darunter, noch eins drunter, ist vielleicht die Erinnerung an irgendein blaues Kleid, das ich in irgendeinem Sommer bei irgendeiner von Leichnamsprozession getragen habe. Also weil wir überhaupt nicht, was unser Wesen ist, überhaupt nicht chronologisch auch uns selber erzählen. Und ich glaube, auch wenn man versucht, sich selber chronologisch zu erzählen, nimmt man sich ganz viel von dem Wert und von dem Gewicht, was so ein Leben auch hat. Und sie weiß das ja ziemlich gut, weil sie ist ja Gehirnforscherin. Und sie weiß eben, wie schnell im Gehirn die Synapsen klappen und wie schnell die elektronischen Mitteilungen, wie die Transmitter funktionieren und wie das dirigiert wird. Und wenn das dann mal nicht dirigiert wird, dass dann vielleicht sogar Kunst passiert. Das weiß sie ja alles. Und ich habe einfach auch versucht, dieses komplizierte Gebilde Gehirn, von dem ja manche sagen, das sind eigentlich wir, was ich immer noch nicht glaube, dem irgendwie erzählerisch nahe zu kommen.
Ich habe das auch gemerkt, dass es natürlich manchmal diese Glieder gibt, da wird angeschlossen an ein Wort in der vorigen Szene oder eine Farbe in der vorigen Szene oder ein Geruch oder eine Handlung, die ganz ähnlich ist plötzlich und die weckt eine Erinnerung und dann springt die Zeitebene vor oder zurück. Es ist eine richtige Lockerungsübung, dass man ihren Roman liest und dann merkt, das ist ja offenbar auch bei anderen so. Wir erlauben uns ja oft nicht, dann diesen Assoziationen nachzugehen und haben auch vielleicht nicht immer die Zeit, die diese Erzählerin hat. Sie geht noch weiter als Gehirnforscherin. Sie sagt ja sogar, es hat mich ein bisschen gewundert, erinnern und erleben sei beinahe dasselbe.
Das würde ich mich nicht trauen zu sagen als Laie, ich habe nicht Medizin studiert und nichts. Ich habe nur relativ lange ein Praktikum machen können, einmal in der Gehirnchirurgie und einmal in einem Institut in Heidelberg, wo Hannah Monnier, ich weiß nicht, ob das jemand was sagt, die betreibt dort Gehirnforschung, einmal auf der Suche nach der Erinnerung, wo sind die Erinnerungen, wenn man sie nicht hat, aber eigentlich auch ganz medizinisch gesehen sucht sie Medikamente, die mit Demenz und Alzheimer umgehen, diesen Prozess aufhalten können.
Sie nennt das Gehirn offenbar auch ein Beziehungsorgan.
Ja.
Das ist sozusagen dann die Ebene, die dann eher in Richtung Robert Sturm, dem Mann in Sibirien, zielt. Sie erfindet mögliche Szenen mit ihm, mögliches gemeinsames Tun.
Ja, sie hat ja da so ein Motto, wenn ich dich liebe, was geht es dich an? Sie liebt ihn einfach in seiner Abwesenheit in Sibirien. Vielleicht auch mal davon ausgehend, dass er eine Frau und 2 oder 3 Kinder und auch einen großen Hund hat, mit denen allen er sehr glücklich ist. Und diese inszenierte Liebe im Kopf ist natürlich, das ist wie im Film und wie auf dem Theater und hier oben, das ist ja auch Theater und Film, was da bei uns stattfindet, ist natürlich eine größere Liebe, wo Johann und Viktor, die vorher waren, nicht so richtig mitkommen können als reale Männer.
Es geht ja auch in Ihrem Roman nicht nur um Liebe, es geht ja auch ums Altern, wenn auch die beiden nun vielleicht erst außerhalb des Buches zusammenkommen sollten. Es gibt eine andere Auffälligkeit im Buch noch. Es gibt nämlich eine Erzählerin, die sich äußert in dem Buch. Sonst ist der Roman erzählt von der 54-Jährigen auf dem Flughafen. Und eben nicht mehr dann auf dem Flughafen, sondern dann eben in Berlin. Und es gibt eine Erzählerin, die in Zwischentexten, die auch in so einer Schreibmaschinenschrift geschrieben sind, sich äußert. Das sind auch andere Texte. Das ist keine Erzählung. Das sind so aphoristische, kurze Sätze. Manchmal auch nur 3 oder 4 zu einem Text zusammengebunden. Und da taucht auch manches wieder auf aus diesen anderen Wochentagskapiteln von der 54-Jährigen. Ich muss Sie ganz blöd fragen, was ist das? Das ist eine sehr interessante Konstruktion, es ist eine Spiegelung, es ist eine Metaebene. Mhm. Das ist auch der Versuch, nochmal oben drüber zu gucken natürlich.
Ja.
Was machen Sie dort?
Ich glaube, das hat 2 Gründe. Das ist einmal, ich nenne das immer die Journalebene, also diese, was wie Schreibmaschinenschrift gesetzt ist. Es gibt ja ganz viele Sachen, die beim Schreiben einen in den Text hineingeraten, aus dem eigenen Leben. Die Leute fragen immer, ist das autobiografisch? Aber eigentlich wollen sie da eine Geschichte hören. Aber autobiografisch ist ja auch, dass ich einen Briefkasten gesehen habe, der mir an dem Tag besonders gelb vorkam. Ich jetzt, die Schreibende. Und diesen Briefkasten muss ich dann unbedingt in dem nächsten Kapitel auftreten lassen, weil er eine so starke Erinnerung ist und deswegen treibt er auf seine gelbe Art und Weise die Geschichte weiter voran. Es ist ja ganz komisch, wie so ein Schreibprozess überhaupt vor sich geht. Und ich hatte eigentlich den Wunsch zu sagen, es gab auch eine Zeit, in der dieses Buch geschrieben wurde. Es hat sich nicht von selber geschrieben. Es gab da mal eine Frau, die hat irgendwo gesessen und hat dieses Buch geschrieben. Und kommen Sie doch bitte und gucken Sie, das hier, der Roman, die fiktive Handlung, die ist im Spiellicht, wie man auf der Bühne sagt. Und wenn Sie Lust haben, mache ich ganz gern mal kurz auch das Arbeitslicht an. Auf der Bühne ist das dann so ein blaues, nüchternes Licht. Ich mache Ihnen gern auch mal kurz das Arbeitslicht an, damit Sie sehen, wo die Verwandtschaften sind zwischen dem, was dort inszeniert wird und wie der ganze Apparat auch funktioniert.
Das war jetzt ein Moment. Sie hatten, glaube ich, zwei angedeutet.
Das erste ist Spiellicht und Arbeitslicht.
Ja.
Der andere ist natürlich schon auch ein Arbeitslicht auf meine eigene Arbeit zu werfen.
Ach so. Ja, das ist eine Metaebene auf jeden Fall. Und man bekommt nochmal einen neuen Dreh auf jeden Fall bei manchen Themen. Das liegt auch daran, dass Sie so zu diesem Aphoristischen neigen und manchmal wirklich wunderbar eindrucksvoll gemeißelten
Sätzen. Ich dachte, jetzt kommt was anderes.
Nein, ich wollte genau das, nichts anderes sagen. Also das sind wirklich Sätze, die man dann auch gerne zitieren möchte. Zum Beispiel auf die Warum-Frage der Erzählerin sagt ihr 18 Jahre älterer Freund Viktor, ein Grund kann viele Gründe haben, was ich eine wunderbare Antwort finde. Wenn auch eine ausweichende, aber eine sehr richtige. Und
so ist er, ja.
Ja, er ist so ausweichend, genau. Aber es ist eine sehr weitreichende Antwort. Oder einmal ist über eine Gesprächsgruppe, eine therapeutische Gesprächsgruppe, bereits ein Stuhlkreis ist für manche Menschen Heimat. Oder kann für manche Menschen
ein Zuhause.
Heimat sein.
Ein Zuhause, ja.
Ja,
ich hab Heimat?
Ich glaube Heimat,
wird
ja.
Stimmen. Heimat wird stimmen. Ja, weil ich hab's mit Heimat. Also das wird stimmen. Heimat ist so ein Stichwort, da, ja, ich meine, da bin ich aber auch nicht allein mit im Moment.
Wie kommen Sie denn auf solche aphoristischen Sätze und warum ist das so wichtig für Sie? Das durchzieht ja auch Ihr ganzes Werk. Sie haben ein Werk, in dem sehr viele sehr schöne Sätze stehen, in sehr schönen Büchern.
Naja, ich glaube einfach, dass so ein ganzes Leben nicht ausreicht, wenn man gerne schreibt, alle Bücher zu schreiben, die man schreiben möchte. Und manchmal ist in so einem Satz, den ich mir komischerweise nicht ausdenke. Manchmal gibt es diese Sätze und das würde auf die Ebene Arbeitslicht gehören. Ich habe immer so ein Heft dabei und in dieses Heft schreibe ich mir Sachen rein, die mir so irgendwie auffallen und die ich gerne behalten möchte. Also Fundstücke, könnte man mal sagen. Oder Flaschenpost aus Nirgendwo.
Sudelbücher hießen die früher.
Hießen die so?
Naja, bei Lichtenberg.
Ja, bei Lichtenberg, ja. Und diese Sätze sind irgendwann an einem Punkt meines Lebens oder meines Schreibens, gehören die dann in diesen Ablauf, in diesen Schreibprozess und in den Erzählablauf einfach mit rein. Und es ist Zeitnot. Also ich habe vorhin mit einer Übersetzerin gesprochen, die sagte, sie versteht gar nicht, warum Leute immer so unglaublich ausführlich Dinge beschreiben, weil eigentlich hat man die Zeit nicht mehr. Und das ist nicht Ungeduld, sondern die Zeit läuft ab. Mhm. Das ist das Problem vielleicht.
Das war ein sehr schönes Schlusswort, finde ich. Judith Kuckert, vielen Dank für das Gespräch über Ihren neuen Roman. Kein Sturm, nur Wetter, erschienen bei Dumont. Ja, ich danke Ihnen für das Gespräch und für die Auskünfte.
Vielen Dank.
Und vielen für die Aufmerksamkeit.
Danke.